Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2, Lesung im 2. Heute mit dem dritten Teil einer integralen Lesung in 16 Teilen von Honoré de Balzacs Roman Cousin Pons oder die beiden Musiker. Pons, ein alternder Junggeselle und längst erfolgloser Musiker, sammelt leidenschaftlich. Und er hat noch ein anderes Laster, sehr zum Kummer seines einzigen Freundes, eines deutschen Kollegen namens Schmucke, mit dem er sich die Wohnung teilt. Pons ist Feinschmecker und kann es nicht lassen, in den reichen Häusern von Paris mitzutafeln, obwohl er längst kein gern gesehener Gast mehr ist. Jetzt sitzt er gerade im Salon der Madame Camusot de Marville. Deren Mann, Pons einziger Verwandter, ein Cousin zweiten Grades, war Provinzrichter und will nun auch als Gerichtspräsident in Paris trotz Protektion nicht so recht vorankommen. Mit ein Grund, warum Madame Camusot de Marville so verbiestert ist. Pons hat ihr einen prachtvollen Sammlerfund zum Geschenk mitgebracht, einen Fächer bemalt von Watteau. Madame Camusot de Marville hat von Watteau noch nie gehört. Das ist ganz praktisch für sie. So braucht sie keine Dankbarkeit zu zeigen und kann Pons weiterhin herablassend von den Sorgen mit ihrer Tochter erzählen. Cousin Pons oder die beiden Musiker, es liest Thomas Douglas.
Eine der 1000 Demütigungen, die ein Tellerlecker ertragen muss. »Sie ist sehr lieb, meine kleine Lilly«, sagte die Präsidentin, die immer noch die einst in der Kinderzeit gebrauchte Abkürzung des Namens Cecile benutzte. »Reizend«, erwiderte der alte Musiker und rollte die Daumen. »Ich verstehe die Zeit nicht, in der wir leben«, fuhr die Präsidentin fort. »Was nützt es denn, einen Präsidenten des Königlichen Gerichtshofs in Paris und Kommandeur der Ehrenlegion zum Vater zu haben und zum Großvater, einen Abgeordneten, der Millionär ist und Pair von Frankreich sein wird, kurz den reichsten aller Seidengroßhändler?« Die Ergebenheit des Präsidenten für die neue Dynastie hatte ihm jüngst das Band eines Kommandeurs eingetragen, während ein paar Eifersüchtige diese Gunst seiner Freundschaft mit Popinot zuschrieben. Trotz seiner Bescheidenheit hatte der Minister, wie wir schon gesehen haben, sich zum Comte machen lassen. »Meinem Sohn zuliebe«, erklärte er seinen zahlreichen Freunden. »Man will heute nur Geld«, erwiderte Cousin Pons, »man nimmt nur Rücksicht auf die Reichen und...« »Was wäre geschehen«, rief die Präsidentin, »wenn der Himmel mir meinen armen kleinen Charles gelassen hätte?« »Oh, mit zwei Kindern wären sie arm«, erwiderte der Cousin. »Das ist die Wirkung der Erbschaft zu gleichen Teilen. Aber seien Sie unbesorgt, schöne Cousine. Cecile wird sich sicher verheiraten. Ich sehe nirgends ein gleich vollkommenes junges Mädchen.« Soweit hatte Pons seinen Geist im Haus seiner Gastgeber verleugnet. Er wiederholte ihre Gedanken und erläuterte sie ihnen auf die platteste Manier im Stil der antiken Chöre. Er wagte es nicht, sich der Originalität zu überlassen, die Künstler auszeichnet und ihm in seiner Jugend zu einer Menge feiner Züge verholfen hatte. Die Gewohnheit, sich auszulöschen, hatte sie verschüttet, und wenn sie wie vorhin wieder erschien, wurde sie zurückgewiesen. »Aber ich habe mich mit nicht mehr als 20.000 Frau Mitgift verheiratet.« »Im Jahre 1819, Cousine«, unterbrach sie Pons, »und es handelte sich um sie, eine Frau von Verstand, ein junges Mädchen, das unter dem Schutze König Louis die Suite stand. Aber meine Tochter ist doch ein Engel an Vollkommenheit und Geist und Herzensgut. Sie bekommt 100.000 Frau Mitgift, ganz zu schweigen von ihren Erbaussichten, und dabei bleibt sie uns doch sitzen.« Frau de Marville sprach seit 20 Minuten von ihrer Tochter und sich selbst, indem sie sich in den Klagen der Mütter erging, die heiratsfähige Töchter haben. Seit 20 Jahren speiste der alte Musiker bei seinem einzigen Cousin Camusot und hätte noch immer auf das erste Wort über seine eigenen Angelegenheiten, über sein Leben und seine Gesundheit warten können. Pons war übrigens überall eine Art Abflussröhre, in die alle vertraulichen Bemerkungen über die Familie geschüttet wurden. Er bot die größte Sicherheit durch seine bekannte und nebenbei notwendige Verschwiegenheit, denn ein einziges unvorsichtiges Wort hätte ihm die Türen von 10 Häusern verschlossen. Neben der Rolle des Zuhörers musste er also auch die des ewigen Beifallsspenders spielen. Er lächelte zu allem, er klagte nie an, er verteidigte niemanden, für ihn hatte alle Welt recht. Deshalb zählte er auch gar nicht als Mann, er war einfach nur ein Magen. Der kurze Sinn der langen Rede der Präsidentin war die vorsichtige Mitteilung, dass sie sich geneigt fühle, für ihre Tochter beinahe blind jede Partie anzunehmen, die sich anbot. Sie ging so weit, einen Mann von 48 Jahren für eine gute Sache anzusehen, vorausgesetzt, dass er 20.000 Frau Rente besaß. Cecile steht in ihrem 23. Jahr, und wenn das Unglück wollte, dass sie mit 25 oder 26 Jahren noch keinen Mann hat, wäre es außerordentlich schwierig, sie überhaupt unter die Haube zu bringen. Denn in diesem Fall fragt die Welt immer, warum eine junge Frau so lange ledig geblieben ist. Man spricht in unserer Gesellschaft schon viel zu viel über diese Situation. Wir haben die gewöhnlichen Gründe längst erschöpft. Sie ist noch so jung, sie liebt ihre Eltern viel zu sehr, um sie zu verlassen, sie ist glücklich zu Hause, sie ist wählerisch, sie verlangt einen schönen Namen. Wir werden langsam lächerlich, ich merke es wohl. Außerdem ist Cecile des Wartens müde, sie leidet, die arme Kleine. »Und woran?« fragte Pons töricht. »Aber«, erwiderte die Mutter im Ton einer Gouvernante, »es demütigt sie, dass alle ihre Freundinnen vor ihr heiraten.« »Cousine, was hat sich denn geändert, seitdem ich zum letzten Mal bei Ihnen aß, dass Sie jetzt schon an Männer von 48 Jahren denken?« sagte demütig der arme Musiker. »Was sich geändert hat«, erwiderte die Präsidentin. »Wir sollten eine Begegnung bei einem Hofrat haben, dessen 30-jähriger Sohn ein beträchtliches Vermögen besitzt und für den Monsieur de Marville gegen gutes Geld eine Stelle als Referendar am Rechnungshof hätte erwirken können. Der junge Mann arbeitet dort bereits als Supernumerar. Und nun lässt man uns eben wissen, dass er die Tollheit beging, mit einer Duchesse du Balmabil nach Italien zu reisen. Das ist eine verschleierte Zurückweisung. Man gönnt uns den jungen Mann nicht, dessen Mutter tot ist, der schon über 30.000 Frau Einkünfte verfügt und auf das Vermögen seines Vaters wartet. Darum müssen Sie auch unsere schlechte Laune verzeihen, lieber Cousin. Sie kamen mitten in die Krise.« Während Pons noch eine jener beruhigenden Schmeicheleien suchte, die ihm bei Gastgebern, vor denen er Angst hatte, immer zu spät einfielen, trat Madeleine ein, überreichte der Präsidentin ein Briefchen und wartete auf Antwort. Das Briefchen hatte folgenden Wortlaut. »Liebe Mama, wenn du vorgibst, dass dieses Billett vom Vater aus der Sitzung kommt und uns auffordert, bei seinem Freund zu speisen, wo die Frage meiner Heirat wieder aufgenommen werden soll, würden wir den Cousin los und könnten unsere Pläne bei den Popinots ausführen.« »Wen hat denn der Herr geschickt?« fragte die Präsidentin lebhaft. »Einen Gerichtsdiener«, erwiderte die vertrocknete Madeleine schamlos. Durch diese Antwort verriet die alte Zofe ihrer Herrin, dass sie mit der ungeduldigen Cecile diese Verschwörung ausgeheckt hatte. »Geben Sie zur Antwort, dass wir beide um 5:30 dort sein werden.« Als Madeleine gegangen war, sah die Präsidentin Pons mit jener falschen Anmut an, die auf eine fein empfindsame Seele wie ein Gemisch aus Essig und Milch auf der Zunge eines Feinschmeckers wirkt. »Lieber Cousin, das Diner ist angeordnet. Sie werden es ohne uns essen, denn mein Mann schreibt mir aus dem Gericht, dass das Heiratsprojekt wieder mit dem Rat angeknüpft wird, und wir gehen zu Tisch hin. Wir sind ja ohne alle Förmlichkeit. Fühlen Sie sich hier ganz wie zu Hause. Sie sehen, wie offen ich mit Ihnen spreche, da wir kein Geheimnis voreinander haben. Sie möchten doch gewiss nicht der Heirat dieses kleinen Engels im Wege sein. Ich, Cousine, der im Gegenteil am liebsten einen Gatten für Sie fände. Aber die Kreise, in denen ich lebe, ja, das ist nicht anzunehmen«, unterbrach ihn rücksichtslos die Präsidentin. »Sie bleiben also? Cecile wird Ihnen Gesellschaft leisten, während ich mich ankleide.« »Cousine, ich kann anderswo essen«, sagte der gute Pons. Die Art, wie die Präsidentin ihn seine Bedürftigkeit fühlen ließ, verletzte ihn grausam, aber noch mehr erschreckte ihn die Aussicht, mit dem Personal allein zu bleiben. »Aber warum denn? Das Essen steht bereit und die Diener würden es verzehren.« Bei diesem schlimmen Satz fuhr Pons in die Höhe, als wenn die Entladung eines galvanischen Stromes ihn getroffen hätte, grüßte kalt seine Cousine und ging hinaus, um seinen Spencer anzuziehen. Die Tür zu Ceciles Schlafzimmer, das neben dem kleinen Salon lag, stand halb offen, so dass er im Spiegel vor sich das junge Mädchen erblicken konnte. Von einem tollen Lachen ergriffen, machte sie ihrer Mutter durch Kopfbewegungen und Mienenspiel Zeichen, die dem alten Künstler verrieten, dass er das Opfer eines feigen Betruges geworden war. Er drängte seine Tränen zurück, während er langsam die Treppe hinunterstieg. Er sah sich aus diesem Haus vertrieben, ohne zu wissen, warum. »Ich bin jetzt zu alt«, sagte er sich. »Die Welt verabscheut Alter und Armut, zwei hässliche Dinge. Ich will nirgends mehr uneingeladen hingehen.« Welch heroischer Entschluss! Die Tür zur Küche, die im Erdgeschoss gegenüber der Pförtnerloge gelegen war, blieb häufig offen, wie in allen vom Eigentümer bewohnten Häusern, deren Einfahrt immer geschlossen ist. Pons konnte daher das Gelächter der Köchin und des Dieners hören, denen Madeleine den Streich erzählte, denn sie vermutete nicht, dass der Cousin das Feld so rasch räumen würde. Der Diener billigte laut diesen Scherz, dessen Opfer ein ständiger Besucher des Hauses war, gab doch, wie er sagte, dieser nie ein Trinkgeld, außer einem kleinen Taler zu Neujahr. »Ja,
Aber wenn er einschnappt und nicht mehr kommt, gab die Köchin zu bedenken, so sind das immerhin 3 Francs, die uns verloren gehen. Woher soll er es erfahren? Antwortete der Diener.
Ach was, sagte Madeleine, ein bisschen früher oder ein bisschen später. Was macht das aus? Er langweilt die Herrschaften in den Häusern, wo er zu Tisch erscheint, derartig, dass man ihn überall hinauswerfen wird. In diesem Augenblick rief der alte Musiker der Pförtnersfrau zu.
Bitte öffnen.
Seine Stimme zitterte vernehmbar. Die Küche antwortete mit tiefem Schweigen.
Er hat alles gehört, sagte der Diener.
Umso schlimmer oder vielmehr umso besser, antwortete Madeleine. Der Fall wäre damit erledigt. Der arme Mann, dem keine von den Reden in der Küche entgangen war, hörte noch dieses letzte Wort. Er kehrte über die Boulevards heim in demselben Zustand, in dem sich etwa eine alte Frau nach einem erbitterten Kampf mit Mördern befinden mochte. Mit sich selbst sprechend, schritt er mit krampfhafter Schnelligkeit einher. Die tödlich verletzte Ehre trieb ihn wie der Sturm einen Strohhalm vor sich her. Zuletzt befand er sich gegen 5 Uhr auf dem Boulevard du Temple, ohne zu wissen, wie er dahin gekommen war. Aber er fühlte etwas ganz Außerordentliches, nämlich nicht den geringsten Hunger. Um die Bestürzung zu verstehen, die die Rückkehr unseres Freundes zu dieser Stunde in seinem Haus hervorrief, werden die schon versprochenen Erklärungen über Madame Cibot hier notwendig. Querschnitt durch einen Pförtner. Männlich oder weiblich? Die Rue de Normandie ist eine jener Straßen, in denen man sich mitten in die Provinz versetzt glaubt. Zwischen ihrem Pflaster wächst Gras, ein Fremder erregt Aufsehen und alle Welt kennt sich. Die Häuser stammen aus der Zeit, als man, unter der Regierung Henri IV, ein Viertel anlegte, in dem jede Gasse den Namen einer anderen Provinz erhielt, während im Mittelpunkt ein schöner Platz den Namen Frankreich selbst tragen sollte. Der Plan zum europäischen Viertel war die Wiederholung dieses Gedankens. Die Welt wiederholt sich in allem, sogar in Bauspekulationen. Das Haus, in dem die beiden alten Musiker wohnten, ist ein ehemaliges Adelspalais zwischen Hof und Garten. Aber das Vorderstück mit der Straßenfront entstand im 17. Jahrhundert, als das Marais sich einer geradezu grenzenlosen Beliebtheit erfreute. Die beiden Freunde bewohnten den ganzen 2. Stock des alten Teils. Dieses Doppelhaus gehörte Monsieur Pillerot, einem 80er, der die Verwaltung dem Ehepaar Cibot überließ, das seit 26 Jahren dem Pförtnerdienst versah. Da die Einkünfte eines Pförtners im Marais nicht ausreichen, um davon zu leben, auch nicht, wenn man, wie herkömmlich, auf jedes Pfund besorgter Ware einen zuschlägt und von jeder Fuhre Holz seinen Scheit beansprucht, so betrieb Cibot noch sein Privatgeschäft. Er war, wie so viele Pförtner, Schneider. Mit der Zeit brauchte er nicht mehr für größere Schneidereien zu arbeiten, sondern hatte das Vertrauen der Kleinbürger seines Viertels in dem Maße gewonnen, dass er im Umkreis von 3 Straßen ein allgemein anerkanntes Privileg auf alle Ausbesserungen und Auffrischungen besaß. Die Pförtnerloge war geräumig und gesund, dahinter schloss sich eine Kammer an. Daher galt der Cibot'sche Haushalt als einer der glücklichsten unter den Herren Pförtnern des Viertels. Cibot, ein kleiner, verkümmerter Mann mit gelber Gesichtsfarbe, saß den ganzen Tag wie ein Türke auf dem Tisch vor dem vergitterten Fenster, das auf die Straße ging und in gleicher Höhe mit dieser. Er verdiente ungefähr 40 Sous täglich durch sein Handwerk. Obwohl schon 58 Jahre alt, arbeitete er noch. Aber 58 Jahre, das ist das schönste Alter für einen Pförtner. Sie sind in diesem Alter mit ihrer Loge verwachsen. Die Loge ist für sie das geworden, was die Schale für die Auster ist. Und vor allem, sie sind im Viertel bekannt. Madame Cibot, ehemals eine der schönsten Austernhändlerinnen, hatte ihren Stand beim Cadran Bleu aus Liebe zu Cibot aufgegeben, in ihrem 28. Jahr und nach allen Abenteuern, die eine schöne Austernverkäuferin findet, ohne sie zu suchen. Die Schönheit der Frauen aus dem Volk dauert nicht lange, zumal, wenn sie vor den Türen eines Restaurants Spalier sitzen. Die heißen Küchendämpfe treffen sie ins Gesicht und machen es hart. Die Flaschenreste, die sie mit den Kellnern trinken, schwemmen die Haut auf und keine Blume reift rascher als die einer schönen Austernverkäuferin. Aber Madame Cibot hatte Glück. Die legitime Ehe und das Pförtnerleben stellten sie früh genug ein, um sie zu erhalten. Sie blieb etwas wie ein Rubensches Modell, das eine raue Schönheit bewahrte. Ihre Nebenbuhlerinnen in der Rue de Normandie verleumdeten sie und nannten sie dicke Pute. Ihre Hauttöne hielten den appetitlichen Vergleichen mit dem Butterklumpen von Isigny stand, und ungeachtet ihrer Wohlbeleibtheit entwickelte sie eine unvergleichliche Beweglichkeit bei allem, was sie tat. Madame Cibot kam in das Alter, in dem dieser Frauenschlag nicht umhin kann, sich zu rasieren. Lässt das nicht durchblicken, dass sie 48 Jahre zählte. Eine Pförtnerin mit Schnurrbart ist einer der größten Bürgschaften für Ordnung und Sicherheit, die ein Hauseigentümer wünschen kann. Wenn Delacroix, Mutter Cibot, stolz auf ihren Besen gelehnt gesehen hätte, hätte er sicher eine Bellona aus ihr gemacht. Um im Juristenton zu reden, die solide Lage der Ehegattin Cibot sollte eines Tages, seltsam genug, diejenige der beiden Freunde beeinflussen. Daher ist der auf Genauigkeit bedachte Geschichtsschreiber gezwungen, auf einige Einzelheiten der Loge einzugehen. Das Haus brachte ungefähr 8000 Francs ein, denn es hatte im Vorderhaus je drei vollständige Wohnungen nach der Straße und nach dem Hof. Das ehemalige Palais zwischen Hof und Garten enthielt nochmals drei Wohnungen. Außerdem saß in einem Raum der Straßenseite ein Eisenhändler namens Remonenc. Dieser Remonenc war seit ein paar Monaten Kuriositätenhändler geworden und kannte den Wert von Pons Antiquitätenfilme so gut, dass er ihn aus der Tiefe seines Ladens grüßte, so oft der Musiker das Haus betrat oder verließ. Der Sou pro Pfund brachte dem Cibotschen Haushalt etwa 400 Francs ein, außerdem hatten sie Wohnung und Holz frei. Und da der Verdienst Cibots aus seinem Handwerk im Jahresmittel 700 bis 800 Francs ausmachte, so hatten die Ehegatten, ihre Trinkgelder zu Neujahr mitgerechnet, ein Einkommen von 1600 Francs. Das aßen sie aber buchstäblich auf, denn sie lebten besser, als sonst die Leute aus dem Volk leben. »Man lebt nur einmal«, pflegte die Cibot zu sagen. Wie man sieht, kannte sie den Katechismus nicht. Sie war während der Revolution geboren. Dank ihren Beziehungen zum Cadran Bleu hatte diese Pförtnerin mit den orangefarbenen, hochmütigen Augen einige Kochkenntnisse gewonnen, die ihren Gatten zum Gegenstand des Neides all seiner Kollegen machten. Aber an der Schwelle des Alters mussten die Cibots feststellen, dass sie keine 100 Francs gespart hatten. Gut gekleidet, gut genährt, genossen sie übrigens im Viertel ein Ansehen, dass der Lohn für 26 Jahre strikter Redlichkeit war. Wenn sie auch nichts besaßen, so schuldeten sie auch niemanden nichts, wie Madame Cibot zu sagen pflegte. Beide stolz auf dieses Leben ohne Geheimnisse, auf die Achtung von 6 oder 7 Straßen und die Selbstständigkeit, die ihnen der Eigentümer in allen Fragen der Verwaltung ließ, seufzten sie doch unter 4 Augen über den Mangel an Renten. Cibot klagte über Schmerzen in den Händen und Beinen, und Madame Cibot jammerte darüber, dass ihr armer Cibot in seinem Alter noch gezwungen war zu arbeiten. Es kommt noch der Tag, wo nach 30 Jahren eines solchen Lebens ein Pförtner die Regierung der Ungerechtigkeit beschuldigt und verlangt, dass man ihm das Kreuz der Ehrenlegion verleiht. So oft die Frauen des Viertels von dieser oder jener Dienerin berichteten, die nach 8 oder 10 Jahren Dienst in einem Testament mit einer Lebensrente von 300-400 Francs bedacht worden war, ging durch alle Pförtnerslogen ein Klagen, das einen Begriff von der Eifersucht geben kann, die in Paris unter den niederen Berufen wütet. »Ja, das passiert uns niemals, dass wir bedacht werden. Wir haben nur Pech. Dabei sind wir nützlicher als die Dienstboten. Wir sind Vertrauensleute. Wir ziehen das Geld ein, bewachen das Korn und werden nicht besser und nicht schlechter als Hunde behandelt, weiß Gott.« »Der eine hat Glück, der andere hat Unglück«, sagte Cibot mit einem Rock in der Hand. »Wenn ich Cibot in seiner Loge gelassen und einen Platz als Köchin angenommen hätte, wären uns jetzt 30.000 Francs in guten Papieren angelegt«, erklärte Madame Cibot ihrer Nachbarin, die Hände auf ihre dicken Hüften gestemmt. »Ich habe es falsch angefangen. Worauf kommt es denn an? Ein warmes Nest zu haben und nichts zu entbehren.« Als im Jahre 1836 die beiden Freunde den zweiten Stock des ehemaligen Palais mieteten, veranlassten sie eine Art Revolution in der Cibotschen Wirtschaft, und zwar auf folgende Weise. Schmucke hatte, so gut wie sein Freund Pons, die Gewohnheit, sich den Haushalt von den Pförtnern oder Pförtnerinnen besorgen zu lassen, wo er gerade wohnte. Die beiden Musiker waren also beim Einzug in die Rue de Normandie derselben Meinung und verständigten sich mit Madame Cibot, die ihre Haushälterin wurde, um 25 Francs monatlich, 12,50 Francs für jeden. Nach Verlauf eines Jahres herrschte die ehemalige Austernhändlerin über die beiden Junggesellen, genau wie sie über das Haus des Monsieur Pillerot, des Großonkels von Madame la Comtesse Popinot, herrschte. Die Angelegenheiten der beiden, die sie »meine zwei Herren« zu nennen pflegte, wurden ihre eigenen. Als sie herausgefunden hatte, dass die beiden Nussknacker sanft wie Lämmer
gar nicht misstrauisch, kurz wahre Kinder waren, begann sie mit dem Herzen der Frau aus dem Volk, sie zu beschützen, sie zu vergöttern und sie mit so wahrer Hingabe zu betreuen, dass sie ihnen manchmal eine Predigt hielt, sie im Übrigen aber vor all den zahllosen Betrügereien schützte, die in Paris die Wirtschaftskosten so verteuern. Für 25 Francs im Monat hatten die Junggesellen, ohne es zu wollen oder auch nur zu ahnen, eine Mutter erworben. Als sie den ganzen Wert von Madame Cibot erkannten, überschütteten sie sie mit Lob, Dankesbezeugungen und kleinen Angebinden, wodurch die Bande dieser häuslichen Freundschaft noch fester wurden. Madame Cibot wollte tausendmal lieber nach ihrem Wert geschätzt als bezahlt sein. Eine Erwägung, die, wie bekannt, zuletzt auch immer der Bezahlung zugute kommt. Cibot selbst führte die Besorgungen aus und ebenso die Ausbesserungen der Garderobe, alles zum halben Preis, und tat alles, um den beiden Herren seiner Frau zu Diensten zu sein. Im zweiten Jahr trat ein neuer Umstand ein, der die engen Beziehungen zwischen dem zweiten Stock und der Portiersloge förderte. Schmucke traf mit Madame Cibot ein Abkommen, das seiner Trägheit und seinem Wunsch, sich um nichts kümmern zu müssen, entgegenkam. Gegen 30 Sous täglich oder 45 Francs monatlich übernahm es Madame Cibot, Schmucke Frühstück und Mittagessen zu liefern. Pons, der das Frühstück seines Freundes sehr zufriedenstellend fand, schloss einen gleichen Handel zu 18 Francs betreffend sein Frühstück ab. Dieses System der Nahrungslieferung, das die Einnahmen der Loge um etwa 90 Francs monatlich vermehrte, machte aus den beiden Mietern unverletzliche Wesen, Engel, Götter. Es war sehr zweifelhaft, ob der König der Franzosen, der sich darauf verstand, bedient wurde wie nunmehr die beiden Nussknacker. Für sie floss die Milch unvermischt aus der Kanne. Sie lasen kostenlos die Zeitungen des ersten und dritten Stocks, deren Inhaber spät aufstanden und denen man im Notfall gesagt hätte, dass die Blätter ausgeblieben seien. Madame Cibot hielt im Übrigen Wohnung, Kleider, Treppe, alles im Zustand einer holländischen Sauberkeit. Schmucke war so glücklich, wie er nie zu hoffen gewagt hatte. Madame Cibot machte ihm das Leben leicht. Er gab ihr ungefähr 6 Francs im Monat für die Wäsche, die sie besorgte, wie für die Ausbesserungen. Seine Ausgabe für Tabak betrug 15 Francs monatlich. Diese drei Posten bildeten einen monatlichen Gesamtbetrag von 66 Francs, die mit 12 multipliziert 792 Francs ergaben. Man füge 220 Francs für Miete und Abgaben hinzu und man kommt auf 1200 Francs. Cibot bekleidete Schmucke und der mittlere Betrag für diese Leistung belief sich auf 150 Francs. Dieser große Philosoph lebte also mit 1200 Francs im Jahr. Wie viele heute in Europa, deren einziger Gedanke darauf gerichtet ist, in Paris zu leben, werden angenehm überrascht sein zu hören, dass man da mit 1200 Francs Einkommen glücklich sein kann. Rue de Normandie, im Marais, unter den Fittichen einer Madame Cibot. Madame Cibot also erstarrte, als sie den guten Pons um 5 Uhr abends heimkommen sah. Nicht nur war dieser Fall noch nie eingetreten, sondern ihr Herr sah sie nicht einmal, grüßte sie nicht.
»Cibot«, sagte sie zu ihrem Mann, »Monsieur Pons ist entweder Millionär oder verrückt geworden.«
»Hat ganz den Anschein«, erwiderte Cibot und ließ einen Ärmel des Rockes fallen, an dem er arbeitete.
Thomas Douglas las den dritten Teil aus »Cousin Pons« oder »Die beiden Musiker« von Honoré de Balzac, Deutsch von Otto Flacke, Technik Tom Willen, Überarbeitung, Redaktion und Regie Franziska Hirsbrunner, Produktion Schweizer Radio DRS 2010. Nächsten Dienstag erfahren Sie, wie Pons versucht, sich an die Kost von Madame Cibot zu gewöhnen und wie Madame Camusot de Marville zu Kreuze kriechen muss, mit ungeahnten Folgen. Übrigens, die Lesungen können Sie jeweils im Internet nachhören oder auch als Podcast abonnieren unter drs2.ch. Dort finden Sie auch ein ausführliches Personenverzeichnis zum Roman.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.